Zweitens, die Gabe der Prophetie. Ein besonderes Merkmal der letzten Gemeinde der übrigen ist die Gabe der Prophetie, beziehungsweise des Geistes der Weissagung. Adventisten sind überzeugt, dass in Ellen G. White diese Gabe zum Ausdruck gekommen ist. Ihre Visionen, Predigten und Schriften haben die Freikirche im Laufe der Zeit bis heute geleitet und inspiriert. Die Adventgemeinde wäre ohne Ellen G. White und ihre Gabe nicht das, was sie heute ist, eine weltweite Missionsbewegung. Mit all ihren zur Verfügung stehenden Mitteln versuchte sie, die Adventgläubigen immer wieder aufzurütteln und ihnen ihre besondere Aufgabe bewusst zu machen. Welche tiefgreifende Wirkung die Schriften von Ellen G. White auf die missionarische Gesinnung von Adventisten haben, wurde durch eine Umfrage an 8200 Adventisten durch das Institute of Church Ministry der Andrews Universität unter der Leitung von Roger L. Dudley und Des Cummings 1980 deutlich. Dabei wurden 193 Gemeinden in Nordamerika anlässlich eines Gottesdienstes befragt. Die Resultate spiegeln folglich die Einstellungen von aktiven Gemeindegliedern wider. Es hat selten eine Studie über die Adventgemeinde gegeben, die zu so eindeutigen Schlussfolgerungen geführt hat. In jeder einzelnen Frage haben Gemeindeglieder, welche die Schriften von Ellen G. White lesen, deutlich höhere Werte als die Nichtleser. Zum Teil gab es Unterschiede bis zu 30%. Unter den Befragten zeigten Weiße, Schwarze und Spanischsprachige die gleichen Resultate. Junge Leute und Neubekehrte lasen im Verhältnis zur Gesamtheit viel weniger als der Durchschnitt. Nur 5% der Leser waren jünger als 19 Jahre. Die Studie zeigt klar, dass die Gruppe der Leser eine wesentlich bessere Beziehung zu Jesus hat als die Nichtleser. Sie geben bei weitem mehr Geld für Evangelisation aus und unterstützen missionarische Projekte durch ihr Engagement deutlich stärker. Auch ihr persönliches geistliches Leben, das Bibelstudium, die Familienandacht und die Gemeinschaft in Gruppen ist viel stärker entwickelt. Schließlich bringen sie auch mehr Leute in die Gemeinde. Es ist erstaunlich, dass der Kontrast so groß ist. Diese Resultate lassen die Schlussfolgerung zu, dass die prophetischen Schriften von Ellen G. White ein ganz wichtiger Wachstumsfaktor der Adventgemeinde sind. Diese Forschungsergebnisse sollten Prediger und Gemeindeleiter dazu ermutigen, das regelmäßige Lesen der Bücher von Ellen G. White ständig zu fördern. Ein prophetischer Aufruf zur Mission. Ellen G. White mobilisierte die Gemeinde immer wieder zu neuen missionarischen Wagnissen. Auf ihre Anregung hin veröffentlichte James White die erste Gemeindezeitschrift. Dank ihrem Einfluss sandte die Gemeinde John Nevin Andrews 1874 als ersten offiziellen Missionar nach Europa. Viele Artikel, die heute in der Sammlung Schatzkammer der Zeugnisse vorhanden sind, betonen die zentrale Bedeutung der Mission. Ich möchte nachfolgend aus dem Kapitel »Die Gemeinde, das Licht der Welt« einige Abschnitte wiedergeben. Sie vergleicht darin das Volk Israel mit der Adventgemeinde als Hüterin des Gesetzes und Verkündigerin der offenbarten Wahrheiten.
Wie vor alters das Volk Israel, so hat Gott in unserer Zeit seine Gemeinde berufen, ein Licht auf Erden zu sein. Die Botschaften des ersten, zweiten und dritten Engels sind das mächtige Schwert der Wahrheit, durch das er seine Gemeinde von den Kirchen und von der Welt abgesondert hat, um sie in heilige Gemeinschaft mit sich selbst zu bringen. Er hat sie zu Hütern seines Gesetzes gemacht und ihnen die großen Wahrheiten der Weissagungen für diese Zeit anvertraut. Wie vor alters die heiligen Gottessprüche dem Volke Israel, so sind diese seiner Gemeinde als ein heiliges Vermächtnis übergeben worden, damit sie der Welt verkündigt werden. Die drei Engel aus Offenbarung 14 stellen die Menschen dar, die die Gottesbotschaft annehmen und als seine Boten hinausgehen, um den Warnungsruf über die Länge und Breite der Erde zu tragen.
Anschließend beklagt sie, dass heute das Volk Gottes genauso nachlässig mit seinem Auftrag ist wie einst das Volk Israel.
Nur sehr wenige von denen, welche die Erkenntnis erhalten haben, tun das ihren Händen anvertraute Werk. Es gibt nur wenige Männer von unwandelbarer Treue, die nicht nach Ruhe, Bequemlichkeit oder nach dem irdischen Leben streben, die jeden sich ihnen eröffnenden Weg beschreiten, um das Licht der Wahrheit scheinen zu lassen, und dem heiligen Gesetz Gottes Geltung zu verschaffen. In der Welt herrschende Sünden fanden Eingang in die Gemeinden und in die Herzen derer, die den Anspruch erheben, Gottes besonderes Volk zu sein. Viele haben das Licht der Wahrheit empfangen und üben trotzdem einen Einfluss aus, der die Befürchtungen von Weltlingen unter Namen Christen zerstreut. Diese Welt ist ihre Heimat. Es ist ihr Anliegen, irdische Schätze zu sammeln. Sie errichten kostspielige Wohnstätten und statten sie mit allem erdenklichen Gut aus. Sie kleiden sich zum Vergnügen und frönen ihrer Esslust. Die Dinge dieser Welt sind ihre Götzen und stehen zwischen der Seele und Christus, während sie von der furchtbaren und ernsten Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben, nur unklare und verschwommene Vorstellungen besitzen.
Im Weiteren geht sie auf die Einwände von Gemeindegliedern ein, die vorgeben, nichts tun zu können.
Liebe Geschwister, viele von euch entschuldigen sich mit der Ausrede, sie seien nicht fähig, mit anderen zu arbeiten. Aber hat Gott euch so untüchtig erschaffen? Habt ihr nicht diese Unfähigkeit durch eure eigene Untätigkeit hervorgerufen und durch eure eigene Entscheidung zum Zauberzustand gemacht? Hat Gott euch nicht wenigstens eine Gabe verliehen, nicht zu eurer eigenen Bequemlichkeit und Befriedigung, sondern für ihn? Um während des Krieges der Einberufung zu entgehen, machten sich manche Leute krank, andere wieder verstümmelten sich und machten sich dadurch dienstuntauglich. Das diene als Beispiel, aus dem wir ersehen können, wie es viele mit der Sache Gottes halten. Sie lassen ihre natürlichen und geistlichen Kräfte verkümmern und sind nun untauglich für die so dringend erforderliche Arbeit.
Ellen G. White betont immer wieder, dass jeder Christ zum Missionar berufen ist und keiner sich der Verantwortung entziehen kann. Dabei beruft sie sich auf das Taufgelübde.
Es ist niemals Gottes Absicht gewesen, dass irgendwelche Glieder der Gemeinde sich der Arbeit in seinem Werke entziehen. »Gehe hin und arbeite in meinem Weinberg«, lautet des Meisters Auftrag für jeden seiner Nachfolger. Solange es unbekehrte Seelen in der Welt gibt, haben wir uns mit größtem Ernst tatkräftig, eifrig und entschieden, um ihre Rettung zu bemühen. Wer das Licht der Erkenntnis empfangen hat, soll es denen mitteilen, die es nicht haben. Wenn nicht jedes einzelne Glied der Gemeinde diese Arbeit in Angriff nimmt, zeigt sich darin das Fehlen einer lebendigen Gemeinschaft mit Gott. Ihre Namen stehen dann als faule Knechte aufgezeichnet. Könnt ihr nicht erkennen, aus welchem Grunde das geistliche Leben in unseren Gemeinden nicht reger ist, nur weil ihr keine Mitarbeiter Christi seid?
In den folgenden Worten spürt man, wie sie nach Worten ringt, um die Gemeinde aufzurütteln.
Liebe Geschwister, ich bitte euch, denkt darüber nach. Jeder von euch muss etwas tun. Eure Untreue und Lässigkeit sind in den Büchern des Himmels als Schuld aufgezeichnet. Eure Kräfte und Fähigkeiten habt ihr geschwächt und verkümmern lassen. Euch fehlen die Erfahrungen und die Leistungsfähigkeit, die ihr hättet haben können. Aber bevor es für immer zu spät ist, bitte ich euch, erwacht, zögert nicht länger. Mein Herz ist zutiefst bewegt. Worte reichen nicht aus, meine Gefühle auszudrücken, wenn ich für umkommende Seelen bitte. Soll ich vergeblich bitten? Als Botschafter an Christi Stadt möchte ich euch ermuntern, zu arbeiten, wie ihr nie zuvor gearbeitet habt. Eure Pflicht könnt ihr nicht auf andere abwälzen. Eure Arbeit kann kein anderer verrichten. Haltet ihr euer Licht zurück, muss irgendjemand durch eure Nachlässigkeit in Finsternis bleiben.
Mit solchen und ähnlichen Worten trieb Ellen G. White die Gemeinde in die Mission. Artikel um Artikel bezeugen, dass Gott eine besondere Botschaft und eine besondere Aufgabe für die Adventgemeinde hat. Jeder, ausnahmslos jeder, ist aufgerufen, am Missionswerk mitzuwirken. Drittens. Wie entsteht eine motivierende missionarische Vision? Die Entwicklung einer motivierenden missionarischen Vision ist das Ziel dieses Buches. Kein aktiver Christ kann darauf verzichten. Sie ist die Wurzel und die Frucht jeder geistlichen Erneuerung. Nach einem Missionsseminar mit Bibelstudien, eine Menge Erfahrungsberichten, Begegnungen mit fragenden Menschen an der Haustüre und viel Gemeinschaft mit Gebet und Austausch werden gewöhnlich aus skeptischen Christen hochmotivierte Missionare. Wenn das missionarische Denken eine ganze Gemeinde zu bestimmen beginnt, entsteht eine prickelnde geistliche Atmosphäre. Die Treffen sind erfüllt von Freude und Erwartung, was Gott wohl als nächstes tun wird. Menschen besuchen ungefragt die Gemeinde und werden freudig aufgenommen. Wenn jemand einen Gast mitbringt, bemüht sich jeder, dass der Gast mit positiven Eindrücken eingedeckt wird. Bekehrungen und Taufen werden in einer solchen Atmosphäre zu wiederkehrenden Ereignissen. Die Gemeinde wird zu einer Mannschaft zusammengeschweißt und am göttlichen Missionsunternehmen tätig. Es ist begeisternd, in einer solchen Gemeinde Glied zu sein. Jeder Christ träumt von einer solchen Gemeinde, aber die wenigsten wissen, worauf es ankommt. Darum nachfolgen zum Abschluss einige praktische Schritte, die zu einem begeisternden missionarischen Glauben führen und zeigen, wie Missionsbegeisterung entfacht werden kann. Stelle dir einfach die Frage: Bin ich bereit, Mission zur höchsten Priorität in meinem Leben zu machen, oder ist es nur eine unter vielen Aktivitäten? Bin ich bereit, unter Schweiß und Tränen Hand anzulegen, oder erwarte ich, dass andere den Auftrag umsetzen? Ist Mission eine brennende Leidenschaft, die aus dem Gehorsam und Gebet zu Christus kommt, oder bloß ein frommer Wunschtraum? Habe ich großes Vertrauen in Gottes Kraft und Führung, oder lebe ich auf Distanz zu ihm? Bin ich ein betender Christ, der weiß, wie man Sünden überwindet? Geht es mir um Gottes Ehre oder vor allem um mein persönliches Wohlbefinden? Bin ich von einer Methode oder einem Programm fasziniert oder von der Möglichkeit, verlorene Menschen zum Glauben zu führen? Möchte ich mit meiner Vision die Gemeinde bekehren, die Welt retten oder verlorene Menschen retten? Bin ich bereit, Widerstände und Anfechtungen auf mich zu nehmen, oder erwarte ich, dass jedermann meine Ideen und Pläne unterstützt? Möchte ich alles alleine machen, oder bin ich bereit, mit einem Team zusammenzuarbeiten? Bin ich bereit, mit Gottes Liebe fremdartige Menschen zu befreunden, oder machen mir Ausländer und fremde Menschen Angst? Wer diese Fragen unter Gebet durchdenkt und sich im Leben von geistlichen Grundsätzen leiten lässt, wird einen großen Schritt vorankommen. Das geistliche Fundament legen. Eine fruchtbare missionarische Vision muss klar und präzise formuliert werden, aber gleichzeitig realistisch und herausfordernd sein. Je klarer sie formuliert ist, desto begeisternder und ansteckender wirkt sie. Das reicht jedoch nicht. Damit eine geistliche Vision wirklich greift, braucht es ein gutes geistliches Fundament. Dazu gehören folgende Punkte. Erstens, das Bekenntnis versäumter Gelegenheiten. Wer sein Versagen als Zeuge Jesus bekennt, drückt aus, dass er den Missionsauftrag ernst nimmt. Folgendes Gebet kann dazu helfen.
Lieber Vater, es tut mir so leid, dass es mir oft nicht gelingt, die Menschen zu lieben, die dich noch nicht kennen. Dein Sohn hat den Himmel verlassen und ist am Kreuz für die Menschen gestorben. Ich hingegen schaffe es oft nicht einmal, den kleinsten Schritt zu gehen, um die Menschen zu erreichen. Du willst nicht, dass irgendjemand zugrunde geht, aber ich denke oft, dass ich schon bereit wäre, es zuzulassen. Bitte vergib mir diese Ich-Bezogenheit. Es tut mir wirklich leid. Danke, dass du am Kreuz für diese Sünde gestorben bist. Vater, hilf mir, deine Leidenschaft und Hingabe für die Menschen in meinem Umfeld zu entwickeln. Hilf mir, daran zu denken, dass jeder Mensch, dem ich in die Augen schaue, dir sehr wichtig ist. Lass sie mir so wichtig werden, dass ich zum Handeln motiviert werde. Hilf mir, dass ich ihnen ein Zeugnis geben und sie zu dir führen kann. Gib mir dazu die richtigen Worte und die Weisheit, damit ich erkenne, wie direkt ich sein kann. Bitte, Vater, gebrauche mich und schicke mir jemanden über den Weg, der mein Zeugnis braucht. Ich möchte um deiner Liebe willen für dich Frucht bringen. Danke für dieses unbeschreibliche Vorrecht. Im Namen Jesus. Amen.
Gebete wie dieses können für einen guten Start zu einem fruchtbaren Missionsdienst entscheidend sein. Ich erinnere daran, dass Mission Gottes Sache ist und nicht mit menschlichen, sondern nur mit geistlichen Mitteln betrieben werden kann. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem missionarischen Lebensstil ist die Intensivierung des Gebets. Erstelle eine Liste von Personen in deinem Bekanntenkreis und fange an, für sie regelmäßig zu beten. Bete für Missionare, Missionsgebiete und Missionsprojekte. Bete um Mitarbeiter für das große Erntefeld und um eine missionarische Ausrichtung deiner Gemeinde und ihrer Leiter. Wer systematisch Fürbitte übt, ist bereits ein Missionar. Zweitens, geistlich authentisch leben. Die erste Priorität besteht nicht darin, den Einfluss der Evangelisation in seinem Dienst zu stärken. Die erste Priorität ist, Gottes Willen für sein Leben zu erkennen und zu befolgen. Kein Dienst kann Gottes Plan erfüllen, wenn seine Mitarbeiter ihr Leben, ihre Mittel, ihre Ehen und Familien nicht Gott geweiht haben. Disziplin, Lernbereitschaft und ein verbindliches Leben in der Gemeinschaft von Gläubigen sind unverzichtbare Voraussetzungen, um Gottes Werk zu tun. Die Versuchung ist groß, vor lauter Missionseifer die persönliche Verantwortlichkeit gegenüber Gott, Ehepartner und Kinder zu vergessen. Niemand kann einen anderen Menschen zum Glauben führen, wenn er selber untreu ist. Ein Seelengewinner ist wie eine Mutter, die ihren Lebensstil und ihr Wesen an die nächste Generation weitergibt. Darum ist fortlaufende persönliche Charakterentwicklung unabdingbar für fruchtbare Mission. Drittens, Gottes Wort ernst nehmen. Wer regelmäßig Gottes Stimme in seinem Wort hört, ist in der Lage, davon Zeugnis zu geben. Denn Gottes Wort ist kräftiger als die besten menschlichen Argumente. Nur mit Hilfe seines Wortes werden Herzen dauerhaft verändert. Ohne intensives Bibelstudium bleibt das missionarische Zeugnis schwach und wirkungslos. Wir sollten Bibeltexte auswendig lernen, damit der Heilige Geist uns daran erinnern kann, wenn er durch uns zu einem Menschen reden möchte. Warum nicht eine Reihe von Bibeltexten bearbeiten und vorbereiten und Gott anschließend bitten, uns zu einem Menschen zu führen, der genau diese Studie braucht? Man kann mit einem Freund gemeinsam die Bibel lesen oder einen Bibelfernkurs gemeinsam machen. Mission geht nicht ohne Bibel, darum beginne damit, sie intensiv zu studieren. Viertens, von anderen lernen. Ein sehr hilfreiches Mittel, um den evangelistischen Eifer aufrechtzuerhalten, ist, mit Menschen Zeit zu verbringen, die ebenfalls eine missionarische Ausrichtung haben. Finde jemanden, der begeisternde Erfahrungen gemacht hat, und du wirst selber begeistert werden und den Wunsch erhalten, das Gleiche zu erleben. Die missionsfreudigen Glieder einer Gemeinde sollten sich regelmäßig treffen, um einander Mut zu machen. Einmal pro Jahr sollte ein Missionsseminar, ein Missionskongress oder ein Missionskurs besucht werden, damit das Feuer erhalten bleibt. Das Lesen von Biografien über erfolgreiche Missionare hilft ebenfalls, die Motivation zu stärken. Fünftens, dranbleiben. Alle Tipps zur Steigerung der evangelistischen Temperatur, die ich bisher erwähnt habe, erfordern dauerhafte Bemühungen. Niemand ist dauerhaft motiviert, andere Menschen für Christus zu erreichen. Motivation ist wie ein Wasserbecken mit Löchern. Es muss immer wieder Wasser nachgefüllt und das Becken geflickt werden. Wer nicht ständig gegen die Selbstbezogenheit und den negativen Einfluss von außen ankämpft, wird in der geistlichen Dynamik nachlassen. Mit erschreckender Geschwindigkeit wird durch kleine Nachlässigkeiten das wärmste missionarische Herz zu einem kalten, nach innen gerichteten Herzen. Sechstens, totale Mobilmachung. Trotz guter Absichten beginnen die meisten Gemeindeglieder und Gemeinden irgendwann wieder, sich stärker auf sich selbst zu konzentrieren. Dagegen gibt es nur eine Lösung. Mark Mittelberg sagte einmal zu einer Predigerversammlung folgende Worte:
Sie hören das vielleicht nicht gerne, aber meiner Ansicht nach sollten Sie die totale Mobilmachung verkündigen. Wenn Sie Werte verändern und eine echte evangelistische Kultur schaffen wollen, müssen Sie an allen Fronten angreifen, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Sie können nicht eher locker lassen, bis Ihr ganzes Team sich völlig neue Werte zu eigen gemacht hat und sie täglich lebt.
Ich stimme ihm zu. Warum ist eine solche Radikalität nötig? Sicher nicht, weil Auseinandersetzungen wünschenswert sind. Es gibt jedoch drei positive Gründe dafür. Erstens, wenn es wahr ist, dass der Missionsauftrag die Hauptsache ist, dann muss er ganz eindeutig im Denken und Handeln als Hauptsache verankert sein. Dann muss er sich im Terminkalender zeigen, in der Budgetplanung ebenso, in der Pflege der Beziehungen, im Gebet und im Freizeitverhalten. Auch die Prediger müssen dann den Schwerpunkt ihrer Bemühungen auf die Mission und Evangelisation setzen. Die Predigerausbildung muss eine Missionsausbildung werden. Mission muss die oberste Stelle der Prioritätenliste einnehmen, im Privatleben, in der Gemeinde und in allen Gemeindeeinrichtungen, wenn es wahr ist, was Jesus gesagt hat. Die Eurasien-Division in Moskau hat das verstanden und im März 2003 erstmals beschlossen, ihre Büros jedes Vierteljahr eine Woche zu schließen, um in den Gemeinden eine Erweckungs- oder Evangelisationswoche durchzuführen. Zweitens, Mission ist ein Krieg an zwei Fronten. Zum einen ist es ein Kampf gegen die innere Trägheit und Bedürfnisorientierung und zum anderen ein Kampf gegen außen, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf Jesus Christus zu richten. Für diese Auseinandersetzung werden die letzten menschlichen Reserven und volle Konzentration benötigt. Drittens, wir haben es mit übermenschlichen Mächten zu tun. Der Feind Gottes wird alles daran setzen, um uns abzulenken und aufzuhalten. Darum sind entschiedene und unermüdliche Anstrengungen nötig. Missionspläne. Nachfolgend stelle ich verschiedene Konzepte vor, die alle damit zu tun haben, sich während einer bestimmten Zeit für ein konkretes Missionsziel gemäß seiner Gaben zu verpflichten. Ohne verbindliche Verpflichtung geschieht ja in der Regel nichts. Wer Mission dem Zufall überlässt, gibt dem Feind eine sichere Möglichkeit, Hindernisse in den Weg zu legen. Sich jedoch für ein Ziel zu verpflichten, ohne im Gebet Gottes Ruf zu einem bestimmten Auftrag gehört zu haben, führt ebenfalls zu Enttäuschungen. Du bist daher eingeladen, die verschiedenen Optionen zu überdenken und im Gebet abzuwägen, bevor du eine Entscheidung zur Tat triffst. Hilfreich ist dabei auch Beratung durch einen Prediger oder einen erfahrenen Missionar zu suchen. Erstens, Perlenfischer. Menschen sind wie wertvolle Perlen in Gottes Schatztruhe. Er liebt sie so sehr, dass er seinen Sohn sandte, um in unsere Welt hinabzutauchen und wie ein Perlentaucher auf dem Meeresgrund in Muscheln gefangene Perlen zu suchen, damit sie zu Gottes Ehre ewig leuchten können. Perlenfischer sind Christen, die durch Gebet, Glauben und mit mutigem und ausdauerndem Einsatz entsprechend ihrer Gaben über eine bestimmte Zeitspanne geistlich suchende Menschen finden und zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus führen. Das geschieht zum Beispiel, indem man Bibelstunden erteilt und suchende Menschen auf dem Weg zum Glauben begleitet oder indem man Seminare und Vorträge durchführt. Zweitens, Salzstreuer. Ein Salzstreuer dient dazu, Salz in die Speisen zu streuen und dadurch das Essen schmackhafter zu machen. Gläubige Christen sind mit einem Salzstreuer vergleichbar. Es sind Christen, welche die gute Botschaft von der Liebe Gottes in ihrer Umgebung mit allen möglichen Mitteln ausbreiten. Sie bemühen sich, Menschen durch das persönliche Zeugnis, die Weitergabe von Büchern, Schriften, Audio- und Videokassetten und CDs, E-Mails, Briefe, christliche Musik und Bibelkurse zum Glauben zu motivieren. Drittens, Missionspioniere. Ein Missionspionier ist ein Gemeindeglied, das sich nach eingehender Vorbereitung zu einem längeren, teilzeitlichen oder vollzeitlichen Einsatz zur Verfügung stellt, um in einem unerreichten Gebiet, einer Stadt oder einem Volk Menschen zum Glauben zu führen, damit Hauskreise und eine Gemeinde gegründet werden können. Das Programm orientiert sich am Vorbild Jesu und der Apostel. Missionspioniere sind also Gemeindeglieder, welche entweder mit einer Anstellung oder als Freiwillige während mindestens 2 Jahren in einem bestimmten Gebiet evangelistisch tätig sind, um dort eine Gemeinde zu gründen. Missionspioniere werden durch die lokale Vereinigung ausgewählt und ausgesandt. Ihre Aufgaben bestehen darin, Kontakte mit der Bevölkerung zu knüpfen, durch Hausbesuche und Straßenaktionen, Bibelstunden zu erteilen, Hauskreise zu gründen und zu leiten. Viertens, Missionsmobilisierer. Ein Missionsmobilisierer ist ein entschiedener Christ mit einem brennenden Wunsch, etwas für Gottes weltweite Mission zu tun. Er übernimmt für seine Gemeinde eine Verantwortung, das Bewusstsein und den Stellenwert von Mission und Evangelisation zu stärken und seine eigene Gemeinde am Missionsauftrag zu beteiligen. Durch sein Bemühen kann er bewirken, dass Mission und Evangelisation zum Gesprächsthema werden und andere befähigt werden, ihren Anteil am Auftrag noch effektiver auszuführen. Missionsmobilisierer möchten, dass mehr Missionare und Evangelisten berufen und ausgesandt werden. Sie bewirken außerdem, dass mehr Christen für die Mission beten und spenden. Schließlich geht es ihnen darum, dass die Gemeinden und ihre Leiter missionarischer denken und handeln. Die Webseite www.gmn.ch enthält viele Ideen, wie ein Missionsmobilisierer wirken könnte. Fünftens, Zeltmacher. Zeltmacher-Missionare sind Christen, welche durch Gebet, Glauben und ausdauerndem Einsatz entsprechend ihrer Gaben als selbstunterhaltende Missionare wirken, Menschen zum Glauben führen und Gemeinden aufbauen. Grundsätzlich kann jeder Christ ein Zeltmacher-Missionar werden, der seinen Beruf in den Dienst Gottes stellt und sich gleichzeitig bemüht, Menschen zum Glauben zu führen. Es ist nicht nötig, dazu ins Ausland zu gehen. Viele Länder sind jedoch nur durch Zeltmacher-Missionare mit dem Evangelium erreichbar. Für einen solchen Auslandeinsatz braucht es universitäre Abschlüsse oder Berufserfahrung. Die UNO, Regierungen, Weltwirtschaftsverbände, Agenturen, kulturelle Institutionen usw. suchen solche gut ausgebildeten Leute. Die größten beruflichen Möglichkeiten finden sich in allen Bereichen der Erziehung, Landwirtschaft, Technologiewissenschaften, Betriebswirtschaft und Finanzwesen, Tourismus und Reiseagenturen sowie Industrie. Andere Möglichkeiten zur Zeltmachermission gibt es für Studenten durch ein Auslandsstudium. Praktika mit geringer Bezahlung, Stellungen für Pensionäre und Feriendienste. Du kannst an deiner Arbeitsstelle sofort, wo du bist, beginnen. Weihe dich und deine Arbeit Jesus Christus und seiner Mission. Und du bist ein Zeltmacher-Missionar. Beginne Bücher zu lesen, wie man das Evangelium weitergibt, und bete um Gelegenheiten, ein Zeuge Jesu zu sein. Du kannst auch eine neue Arbeitsstelle im Ausland suchen. Weitere Infos findest du unter der Webseite www.andrews.edu/partners. Sechstens, Urlaubsmissionar. Wer einen Teil oder den ganzen Urlaub für das Missionswerk opfern möchte, kann sich an einem Kurzeinsatz beteiligen. Dort werden nicht nur Referenten, sondern auch Mitarbeiter für Kinder- und Familienarbeit, Musiker und Techniker gebraucht. Nach 3 Wochen Einsatz kann 1 oder 2 Wochen Urlaub angehängt werden. Selbst Kinder und Jugendliche werden von solchen Einsätzen begeistert zurückkehren. Alle notwendigen Informationen über Einsatzorte und Zeiten sind auf der Webseite www.global-evangelism.org oder www.europe4jesus.net zu finden. Siebtens, der PC-Missionar. Über den Computer ist heute fast jeder überall erreichbar. Es gibt unzählige billige Möglichkeiten, um auf dem PC sofort einen Missionsdienst zu starten. Vielleicht möchte jemand eine E-Mail-Brieffreundschaft beginnen oder einen Blogger-Webzeitung starten. Warum nicht eine Missionswebseite für eine bestimmte Personengruppe schaffen, mit Podcasting Vorträge anbieten? Vieles ist ohne viel Aufwand möglich. Die Lebensrettungsstation. An einem gefährlichen Küstenstreifen lag eine kleine, primitive Lebensrettungsstation. Sie war gebaut worden, weil dort immer wieder Schiffe kenterten. Eigentlich war diese Station nur eine Hütte mit einem Boot. Ein paar einsatzbereite Mitarbeiter wachten Tag und Nacht über die raue See. Ohne einen Gedanken an sich selbst zu verlieren, fuhren sie unermüdlich hinaus, um nach gefährdeten und gekenterten Seeleuten Ausschau zu halten. Viele Menschen verdankten dieser Station und ihrem Team ihr Leben. Mit der Zeit wurde der Ort regelrecht berühmt. Viele wollten nun auf der Station mitarbeiten. Gerne opferten sie Zeit, Kraft und Geld, um ihre Ziele zu unterstützen. Neue Boote wurden gekauft, neue Mannschaften angeleitet. Die Station wurde renoviert und die alten Möbel hinausgeworfen. Notbetten wurden durch herrliche Möbel ersetzt. Schließlich musste man auch die Hütte vergrößern, um Platz zu schaffen für zusätzliche Ausstattungen, Möbel und Verabredungen. In dieser Aufbauzeit war die Lebensrettungsstation zu einem beliebten Treffpunkt geworden, und die eigentlichen Ziele begann man zu vernachlässigen. Es war nun eine Art Clubhaus geworden. Immer weniger Mitglieder hatten Lust, bei Rettungseinsätzen selber in die See hinauszufahren. So stellte man hauptamtliche Rettungsmannschaften mit Spezialausbildung ein. Die anderen erfreuten sich an den Dekorationen des Clubhauses und waren mit dessen Pflege vollauf beschäftigt. In dieser Zeit kenterte ein großes Schiff. Die Rettungsmannschaften brachten viele durchfrorene und halb ertrunkene Menschen an Land. Sie waren schmutzig und einige sehr krank und elend. Einige waren schwarz und anders als die Clubmitglieder. Im schönen neuen Clubhaus entstand plötzlich ein heilloses Durcheinander. In der nächsten Mitgliederversammlung fielen harte Worte. Die meisten wollten die Lebensrettungsaktivitäten einstellen. Man hörte Stimmen wie: Es stört unsere Gemeinschaft. Es bringt Leute ins Haus, die nicht von unserer Wellenlänge sind. Einige blieben hartnäckig und wollten weitermachen. Aber sie wurden von den anderen überstimmt. Man legte ihnen nahe, wenn sie weiterhin jede Art Menschen retten wollten, sollten sie eine eigene Lebensrettungsstation an der Küste bauen. Das taten sie auch. Als die Jahre verflossen, setzten in der neuen Station dieselben Veränderungen ein, wie bei der alten. Sie entwickelten sich zu einem schönen Club, und eine neue Lebensrettungsgesellschaft musste gegründet werden. Wenn heute jemand die Küste besucht, ist er beeindruckt von der Vielzahl von exklusiven Clubs. Selbstverständlich kennt er noch immer Schiffe in dieser Gegend. Allerdings werden die meisten Opfer nicht gerettet. Jeden Tag ertrinken einige in der See, aber das scheint nur wenigen etwas auszumachen. Und dir?